News to go. Wissenschaftliche Studien für deine Gesundheit im Check.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von News to go. Ich sitze hier wieder mit meiner Kollegin Antonia. Und Antonia, ich freue mich drauf, mit dir wieder über eine wissenschaftliche Studie zu sprechen. Und zwar geht es heute um ein Thema, das viele Menschen in Deutschland betrifft, nämlich Adipositas.
Hallo Andrea. Ja genau, also Adipositas ist ja eine chronische Erkrankung mit vielfältigen Ursachen. Die Genetik spielt da eine sehr große Rolle, genauso auch wie Psyche und Hormone. Und wir wollen uns heute mit der Frage beschäftigen, wie es eigentlich dazu gekommen ist, dass Adipositas weltweit so verbreitet ist und konkret, ob Bewegungsmangel oder ungesunde Ernährung daran einen größeren Anteil hat. Und natürlich wollen wir auch besprechen, was sich strukturell ändern muss, damit Betroffenen geholfen werden kann. Denn Adipositas ist eine Erkrankung, die ja auch zu viel Stigmatisierung führt und psychisch auch stark belasten kann.
Also ich finde es auch total gut, dass wir über das Thema sprechen. Du hast die Stigmatisierung, Belastungen jetzt schon angesprochen, Antonia. Natürlich kommen auch die Folgeerkrankungen hinzu, denn Adipositas kann eine ganze Menge Folgeerkrankungen verursachen. Und wir wollen heute auch darüber reden, was gesellschaftlich und politisch passieren muss. Denn vielleicht gut gemeinte Tipps an Betroffene, wie versuch doch mal weniger zu essen oder probier es doch mal mit Sport, bewirken ja oft eher das Gegenteil und können die psychischen Belastungen noch verstärken. Ich habe im Vorfeld nochmal die Zahl der Adipositas-Erkrankungen angeschaut. In Deutschland haben über 50% der Erwachsenen, das ist wirklich viel, Übergewicht und etwa ein Viertel ist adipös. Das heißt, sie haben einen Body-Mass-Index von 30 oder höher. Konkret sind laut Robert-Koch-Institut 23% der Männer und 24% der Frauen in Deutschland von Adipositas betroffen.
Ja, genau. Also das heißt, jede vierte erwachsene Person in Deutschland ist stark übergewichtig und es betrifft ja nicht nur Erwachsene, sondern auch Kinder und Jugendliche. Da sind knapp 6% der Kinder und Jugendlichen adipös.
Und natürlich ist es nicht nur ein deutsches Problem. Weltweit haben mehr als 1 Milliarde Menschen Adipositas und leider können durch die Erkrankung, ich habe es vorhin schon genannt, zahlreiche Folgeerkrankungen entstehen. Beispiele sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes oder Krebs.
Ja, und dadurch entstehen ja auch ganz hohe Kosten im Gesundheitssystem. Die weltweiten volkswirtschaftlichen Folgekosten von Übergewicht und Adipositas, die lagen 2020 bei knapp 2 Billionen US-Dollar und die sollen bis zum Jahr 2035 auf über 4,3 Billionen ansteigen.
Und das alles zusammengenommen zeigt, glaube ich, ganz klar, dass Adipositas ein sehr drängendes, wenn nicht sogar eines der drängendsten Gesundheitsprobleme unserer Zeit ist. Und als Ursachen für den Anstieg der Erkrankungsfälle, da werden seit längerem zwei Faktoren untersucht. Die Ernährung zum einen und Bewegungsmangel zum anderen. Und genau damit hat sich die Studie, Antonia, die du heute mitgebracht hast, beschäftigt. Es geht darum, was von diesen beiden Bereichen den größeren Einfluss hat.
Ja, genau. Das waren Forschende der US-amerikanischen Duke University, die sich das angeschaut haben. Und die sind zu dem, wie ich finde, interessanten Ergebnis gekommen, dass nämlich einer der beiden Risikofaktoren einen deutlich stärkeren Einfluss hat als der andere. Sie stellten fest, dass eine hohe Kalorienaufnahme, also die Ernährung, eine viel größere Rolle bei dieser weltweiten Adipositas-Entwicklung spielt als die körperliche Aktivität, also dass wir uns zu wenig bewegen.
Spannend. Wie haben die Forscher das denn herausgefunden, Antonia?
Ja, da wird es ehrlich gesagt etwas kompliziert, aber ich versuche mal es zusammenzufassen. Also die Forschenden haben den täglichen Energieverbrauch, den Körperfettanteil und den Body Mass Index von verschiedenen Menschen analysiert. Und zwar von Personen, die in wirklich ganz unterschiedlichen Regionen leben. 4.213 Erwachsene zwischen 18 und 60 Jahren in 34 Ländern auf 6 Kontinenten wurden in die Studie mit eingeschlossen.
Okay, also das bedeutet, man kann davon ausgehen, dass diese Probanden der Studie sozusagen ganz unterschiedliche Lebensstile und auch ökonomische Hintergründe hatten.
Ja, genau. Unter den Teilnehmenden waren zum Beispiel indigene Jäger und Sammler aus Afrika, Viehhirten und Farmer aus Bolivien oder eben Menschen aus reichen Industrienationen wie zum Beispiel den USA. Und um diesen Grad der Industrialisierung noch genauer einzuteilen, wurden auch Daten aus dem United Nations Human Development Index eingeschlossen. Das spiegelt so Faktoren wie die Lebenserwartung, den Wohlstand und Bildungsgrad wider.
Okay, also das klingt nach einer sehr diversen Datenbasis. Das ist ja nicht immer unbedingt in allen Studien so gegeben. Was waren denn dann die Erkenntnisse der Forschenden?
Ja, erstmal, und das wird wahrscheinlich niemanden überraschen, Körpergewicht, BMI und Körperfettanteil waren in den stärker industrialisierten Ländern höher. Aber, und das ist jetzt das Überraschende, Menschen in reicheren Ländern verbrauchen täglich fast genauso viel Energie wie Menschen in weniger industrialisierten Ländern.
Das finde ich auch total interessant. Man würde es vielleicht anders erwarten, vor dem Hintergrund der Bewegung, die wahrscheinlich in diesen Gruppen unterschiedlich ist auch. Ja, wie wurde das denn gemessen?
Ja, die Teilnehmenden haben Wasser getrunken, in dem spezielle Varianten von Wasserstoff und Sauerstoff enthalten waren. Und dann wurde in den Tagen danach im Urin gemessen, wie schnell die Stoffe den Körper wieder verlassen. Und daraus lässt sich dann schließen, wie viel des Sauerstoffs als CO2 ausgeatmet wurde. Und daraus wiederum kann man dann berechnen, wie viel CO2 der Körper produziert hat und wie viel Energie der Körper demnach dann in diesem Zeitraum verbraucht hat. Also ich sage ja, es ist etwas kompliziert, aber das war die Methodik.
Okay. Und überraschend ist es deshalb, ich habe es schon angedeutet, weil man eben davon ausgeht, dass indigene Jäger und Sammler in Afrika zum Beispiel sich einfach deutlich mehr bewegen durch ja ihre alltäglichen Tätigkeiten als jetzt viele Menschen, die in Industrienationen leben und eine sitzende Tätigkeit haben, vielleicht auch relativ wenig Sport machen. Wie erklären sich die Wissenschaftler das denn, dass der Grundumsatz dann gleich ist? Das würde man ja erstmal nicht erwarten.
Ja, das beantwortet die Studie auch leider nicht so eindeutig. Es gibt eben die Vermutung, dass der Körper so eine Art Energiebudget hat, das relativ stabil bleibt. Also wenn wir uns viel bewegen, dann spart der Körper einfach an anderen Stellen, zum Beispiel an der Energie für die Grundfunktionen unserer Organe. Und wenn wir uns wenig bewegen, dann bleibt quasi mehr von diesem Energiebudget für den Grundumsatz übrig, also für die Energie, die der Körper in Ruhe für Atmung, Herz, Gehirn und so weiter braucht.
Okay, also das würde bedeuten, Bewegung kann den Energieverbrauch zwar kurzfristig erhöhen, wenn ich mich jetzt beim Sport sehr anstrenge, aber langfristig passt sich der Körper an, sodass der Gesamtenergieverbrauch jetzt weniger stark steigt, als man das vielleicht erwarten würde. Eine spannende These. Da bin ich auch gespannt, was die Forschung da in Zukunft noch dazu herausfinden wird.
Ja, auf jeden Fall. Und das bringt uns auch zu dieser Schlussfolgerung der Studie. Die geringen Unterschiede im Energieverbrauch, die bringt die Forscher nämlich zur Erkenntnis, dass die unterschiedliche Ernährung dann einen deutlich größeren Anteil eben an der Entwicklung von Adipositas hat. Und da vermuten sie, dass zum Beispiel sehr kaloriendichte oder hochverarbeitete Lebensmittel in Industrieländern eine Rolle spielen können. Aber so ganz genau können sie das auch nicht beantworten. Also das sind jetzt eben erstmal nur Vermutungen.
Was man ja dazu sagen muss, das haben wir vielleicht ja jetzt noch nicht so betont, aber in diesen ursprünglich indigenen lebenden Völkern, die kennen Adipositas praktisch nicht. Also da kommt die Erkrankung kaum vor. Und deshalb ist es natürlich eine spannende Erkenntnis, diesen Vergleich mit den Industrienationen zu ziehen. Was das Ergebnis der Studie aber nicht bedeutet, ist, dass man keinen Sport mehr machen sollte. Also es ist auf jeden Fall nicht als Aufforderung gemeint, sich nicht zu bewegen, denn Bewegung hat ganz, ganz vielfältige Gesundheitseffekte und eben nicht nur das Ziel, Kalorien zu verbrennen, sondern es stärkt das Herz-Kreislauf-System, es stärkt die Muskeln, die Knochen, es reduziert Stress und senkt so das Risiko für viele Erkrankungen.
Ja, genau, das betonen die Autoren der Studie auch nochmal, dass eben beides Priorität haben sollte, Sport und Ernährung. Aber es ist vielleicht ein Hinweis, dass gerade die politischen Maßnahmen konkret zur Eindämmung der Adipositas-Krise jetzt die Ernährung noch mehr im Fokus haben sollten. Und dazu kommen wir jetzt auch noch. Ich habe nämlich noch ein Paper der Leopoldina mitgebracht. Das ist die Nationale Akademie der Wissenschaften. Und die hat Anfang dieses Jahres die wichtigsten Strategien zur Eindämmung von Adipositas in Deutschland benannt.
Das finde ich auf jeden Fall sehr relevant. Wir haben ja schon gerade drüber gesprochen, wie viel Adipositas unser Gesundheitssystem kostet und vor allem eben auch, wie schädlich die Erkrankung für die Gesundheit der Menschen ist. Und ich nehme an, es geht in den Empfehlungen vor allem um Aufklärung und Prävention.
Ja, genau. Und zwar vor allem frühe Prävention. Und zwar schon in der Schwangerschaft und in den ersten Lebensjahren. Also die Wissenschaftler fordern auch Programme dann in Kindergärten, in Schulen, in denen über Gesundheit und Bewegung aufgeklärt wird. Standards für eine gesunde Gemeinschaftsverpflegung und auch Bewegungsangebote in Kitas, Hochschulen, Schulen und eben auch in Betrieben.
Interessant ist es auf jeden Fall, dass die ersten Lebensjahre und sogar die Schwangerschaft bereits großen Einfluss haben. Gibt es noch weitere Ideen in diesem Statement Paper?
Ja, regulatorische Maßnahmen, also dazu gehören zum Beispiel eine Senkung der Mehrwertsteuer für gesunde Lebensmittel und eine Besteuerung von stark zucker- und fetthaltigen Lebensmitteln und Getränken und auch eine stärkere Regulierung der Werbung für ungesunde Lebensmittel. Außerdem soll auch der Zugang zu modernen Adipositas-Medikamenten erleichtert werden und ganzheitliche multimodale Therapieprogramme gefördert werden. Das heißt, die Betroffenen sollen langfristig begleitet werden und so sollen die Programme dann eben auch nachhaltig wirken können.
Also dieser Appell richtet sich ja vor allem an die Politik, um zum Ende vielleicht nochmal praktisch zu werden. Was können wir denn beitragen, um Adipositas einzudämmen?
Ja, ich glaube, was Menschen, die selbst von Adipositas betroffen sind, tun können, ist, sich Hilfe zu suchen bzw. Hilfe auch einzufordern bei der Hausärztin, beim Hausarzt und auch psychologische Unterstützung, Ernährungsberatung, Medikamente, Apps. Also das gibt da inzwischen viele Angebote, die unterstützen können und die man eben auch in Anspruch nehmen darf.
Ja, also ich glaube, die Hemmschwelle zum Arzt zu gehen ist für viele groß, zum Teil, weil sie halt schlechte Erfahrungen gemacht haben, nicht ernst genommen wurden und weil das Thema in unserer Gesellschaft immer noch stigmatisiert ist.
Und ich glaube, da ist dann wiederum auch mehr Awareness bei den Ärzten wichtig. Und auch jetzt alle Menschen, die nicht von Adipositas betroffen sind, die können beitragen. Denn wie du angesprochen hast, gerade diese Scham, Stigmatisierungen, auch so Schuldzuweisungen, die verhindern eben oft, dass sich Betroffene dann Hilfe suchen und können psychisch stark belasten. Und so Kommentare über das Gewicht von anderen Menschen, das weiß, glaube ich, inzwischen jeder, muss einfach nicht sein und kann belastend sein. Und noch ein Tipp, wenn man jetzt Menschen mit Adipositas zum Beispiel im Familien- oder Freundeskreis hat, da fragt man sich vielleicht auch, wie kann ich da unterstützen? Und da ist es sehr wichtig, dass man Hilfe anbietet, aber eben nicht aufzwingt. Aber wenn man Hilfe anbieten möchte, dann kann man zum Beispiel mal anbieten, gemeinsam gesündere Rezepte auszuprobieren oder Bewegungsroutinen gemeinsam zu etablieren oder halt eben gerade bei der Arztsuche oder beim Arztbesuch zu unterstützen.
Ja, und was ich auch noch wichtig finde, ist selbst ein gutes Vorbild sein, gerade für Kinder. Und das sind ja schon die kleinen Dinge, wie wir das immer betonen, Antonia, die einen großen Unterschied machen. Also Bewegung in den Alltag einzubauen, überhaupt Spaß an Bewegung zu haben, sich die Sportarten rauszusuchen, die einem am meisten Freude bereiten und so Kleinigkeiten wie Wasser oder ungesüßten Tee statt Softdrinks trinken. Gemeinsames Kochen kann total Spaß machen und genau. Kann man dann schöne Alltagsroutinen etablieren. Und damit sind wir dann auch schon am Ende dieser Folge angekommen. Ein spannender Einblick in Grundlagenforschung und erste Erkenntnisse, die aber sehr spannende Thesen in den Raum stellen. Schreibt uns gerne einen Kommentar oder eine E-Mail, wenn ihr eine aktuelle Studie habt, über die wir bei News2Go einmal sprechen sollten. Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.